Hubertus, ich erinnere mich, dass Sie mir irgendwann gesagt haben, dass die Fronleichnamsprozession die einzige sinnvolle Love Parade sei. Was haben Sie eigentlich damals damit gemeint? Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt so kommt, aber ich will es jetzt wissen.
Ja, Love Parade heißt ja übersetzt eigentlich Liebesparade oder Zeugnis zu geben für die Liebe. Und ich glaube, dass dieser ganze Firlefanz, der jetzt da oftmals auch in großen Städten gemacht wird, nichts mit Liebe zu tun hat im tiefsten Sinne des Wortes. Sondern die Fronleichnamsprozession ein Bezeugen ist, dass wir von Christus geliebt sind und er mit uns zieht durch unseren Alltag in unsere Häuser, in unsere Stadt, in unsere Gemeinde, überall dort, wo wir sind.
Ja, und das Besondere ist vielleicht auch, dass da alle impliziert sind. Jedermann ist eigentlich einbezogen. Und bei so einer Love Parade so in Berlin oder in Köln oder sonst was, wo nur so bestimmte Gruppen ihre Liebe zum Ausdruck bringen, ist es vielleicht etwas einseitig.
Ja, das ist eine Diskreditierung der Liebe, weil die Liebe ist ja eigentlich etwas, ich schenke mich dir hin und nicht ich brauche dich oder ich mache mit dir was. Und Christus in der Eucharistie zeigt sich ja als der Gekreuzigte und Auferstandene und besiegelt das, ich bin da.
Naja, und auch, ich glaube, so eine Love Parade, wie wir sie kennen, in den Städten ist ja mehr wie so ein Umzug, wie so ein Kostümumzug oder Karnevalsumzug und eigentlich auch eher um anzuprangern und anzuklagen, dass sich eine Minderheit da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und jetzt mal irgendwie ordentlich auf den Putz hauen will, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Wollen wir unsere schöne Sitzung hier mit einem Gebet beginnen, Pater Hubertus?
Ja, das ist ein gutes Tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr himmlischer Vater, du bist die Liebe und du bist aller Anbetung würdig und wir danken dir dafür, dass du dich uns schenkst und deinen Sohn uns geschenkt hast, dass du Zeugnis gibst, dass du an jedem einzelnen Menschen von uns interessiert bist. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt von dir auch wieder künden dürfen. Segne all die Herzen der Menschen, die auch dieses Gespräch jetzt mitverfolgen und hören, dass die Liebe in ihnen wachse und aus uns allen Werkzeuge des Friedens werde. Dass der Heilige Geist in unseren Herzen dir Lob und Anbetung bringen kann und wir einstimmen. So lass dies alles, was wir jetzt tun, auch zu deinem Lobe tun. So segne und behüte uns der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Pater Hubertus, ich habe Ihnen heute einen Brief mitgebracht, der an die Redaktion geschrieben ist. Und ich lese Ihnen mal vor. Liebe Frau Blumrath, sehr geehrter Pater Hubertus, im Katechismus der katholischen Kirche steht, der erste Akt der Tugend, der Gottesverehrung, ist die Anbetung. Was heißt das konkret? Herzliche Grüße. In der Regel wollen die Zuschauer eigentlich gar nicht so gerne genannt werden und lieber im Anonymen bleiben. Und im Prinzip ist das ja eine Frage, die auch sicher sehr, sehr viele haben. Was können Sie uns darauf antworten?
Ja, das ist eigentlich sehr schön, diese Frage, weil sie impliziert, dass wir nicht als Menschen geschaffen sind, die produzieren müssen, die funktionieren müssen, sondern dass wir Menschen geschaffen sind, um Gott, unserem Schöpfer, den Lobpreis zu bringen, die Anbetung, den Dank. Das bedeutet, dass alles, was wir tun am Tag, nicht etwas Sinnloses ist, sondern eigentlich es mehr und mehr unseren Alltag durchdringen kann, dass das, was wir tun, ob wir jetzt im Garten umgraben, am Fließband stehen, im Krankenhaus arbeiten, zu Hause sind, dass wir dort dies zum Lobe Gottes tun.
Das ist der eigentliche Sinn der Anbetung auch.
Ja, Anbetung ist natürlich, wenn wir sie recht verstehen, wenn wir den Heiligen Geist, der in uns eingegossen ist, ist ja in der ständigen Anbetung des Vaters. Und diese Beziehung, die zwischen dem Vater und dem Geist in uns ist, wenn wir in die einstimmen, dann werden wir auch in diese Liebesbeziehung hineingenommen und werden dadurch auch verändert. Also derjenige, der in den Lobpreis und die Anbetung hineingeht, wird sein Leben sinnvoll gestalten. Also wenn ich frage, was machst du aus deinem Leben? Und dann jemand antwortet, ich lobe und danke Gott, wäre das eigentlich eine großartige Antwort.
Aber dennoch ist es doch so, Sie haben, glaube ich, auch selber gesagt, dass Sie jeden Tag in die Kirche gehen, um dort zur Anbetung zu gehen, dass Ihnen das besonders wichtig ist. Das heißt, man kann aus dem ganzen Tag, aus dem ganzen Akt des Tuns eine einzige Anbetung machen, aber man geht doch auch nochmal bewusst ins Gotteshaus.
Ja, da sprechen Sie jetzt unterschiedliche Formen der Anbetung an. Die Haltung der Anbetung ist eben auf Gott hin ausgerichtet zu sein und mein Leben ihm nachzugestalten in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie sprechen jetzt an, wie man das so auch nennt, eine Besuchung im Gotteshaus zu machen, also Christus im Tabernakel zu begegnen. Und was ich versuche fast täglich zu tun und viele Christen weltweit auch, das nennen wir die eucharistische Anbetung. Das heißt, wir glauben als katholische Christen, dass Christus in der Eucharistie, in dem verwandelten Brot, wirklich gegenwärtig ist. Und wenn wir zu ihm kommen und er ausgesetzt ist im Allerheiligsten, dass wir dort in einer besonderen Nähe, die aber nicht jetzt in Metern oder so, sondern mehr eine emotionale Nähe ist, auch erfahren dürfen und da sehr viel Gnade drauf liegt.
Gab es eigentlich immer schon die eucharistische Anbetung oder seit wann macht man das so?
Nein, die eucharistische Anbetung gibt es wohl noch nicht so sehr lange eigentlich. In der frühen Kirche wurde nach der Eucharistiefeier ein wenig des Allerheiligsten, also des Leibes Christi, aufbewahrt, um es Kranken und Sterbenden zu bringen oder sogar in der ganz frühen Christenheit auch den Märtyrern, die in den Gefangenen, die gefangen waren. Und so hat sich das entwickelt, dass dann später, als Kirchen gebaut wurden, man immer einen Ort, vermutlich zuerst in der Sakristei und in der Gotik kennen Sie die Sakramentshäuschen, dass dort das Allerheiligste aufbewahrt wurde für die Stärkung der Kranken. Und erst mit Margarete Maria Alacock und auch in der Barockzeit, würde ich sagen, ist eigentlich der Thronsaal entstanden, wo plötzlich Christus als der König in die Mitte der Kirche gesetzt wird und gleichsam das Volk Gottes zu ihrem König kommt in den Thronsaal und Audienz hat, könnten wir sagen, in der Königszeit, in der Monarchie. Und so wollten die Christen sagen, unser eigentlicher König ist aber Christus. Also eine prachtvolle Barockkirche ist immer wie ein Thronsaal aufgebaut.
Der Papst ruft ja in letzter Zeit immer häufiger zur eucharistischen Anbetung auf. Warum?
Ja, ich würde sagen, aus zwei Gründen, die ich jetzt wähne, der Papst hat sicher viel mehr Gründe noch, aber die ich jetzt wähne, ist zum einen, dass aus der Kraft der Anbetung heraus, also dieses Einüben, ich nehme mir am besten sogar noch die beste Zeit des Tages und schenke sie Christus, dass er mich durch die Anbetung prägen kann. Es gibt so ein Wort, im Schauen deines Bildes, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Also durch die prägende Kraft der eucharistischen Anbetung uns verwandeln zu lassen. Da könnte ich vielleicht nachher noch mehr dazu sagen, was das auch ist. Und dann glaube ich, dass das aber nicht losgelöst ist. Wir hatten ja auch mal in einer der Sendungen über den Menschen als Tempel des Heiligen Geistes gesprochen. Christus wohnt in jedem und dort, wenn ich eine Anbetungshaltung einübe, dann werde ich auch Menschen anders begegnen, weil ich auch dort Christus begegne. Ich würde so sagen, wer einübt die Anbetung direkt über die Eucharistie, lernt auch mit der Zeit Menschen also Christus im anderen anzubeten und somit dem anderen Menschen auch zu begegnen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, glaube ich, schlichtweg die Erfahrung, dass wir in der katholischen Kirche die Erfahrung machen in den letzten 30 Jahren, dass alle Gemeinschaften oder die meisten Gemeinschaften, die aus der eucharistischen Anbetung heraus ihre Kraft ziehen, wachsende Gemeinschaften sind. Und zum Beispiel, wenn Sie an Lot denken, die meisten Heilungswunder, die in Lot anerkannt sind, nicht durch das Bad oder sonst irgendwo geschehen sind, sondern durch den eucharistischen Segen bei der Prozession. Und da merken wir einfach, ich würde es jetzt mal ein bisschen platt sagen, empirisch, dass da eine große Kraft davon ausgeht, die wir uns nicht entgehen lassen sollten.
Ist das eigentlich so der Gemeinschaft der Gläubigen so geläufig, die eucharistische Anbetung? Das ist ja nichts, was permanent geschieht. Also ich kann ja nicht zu jeder Zeit in die Kirche gehen, außerhalb der Messen, wann immer das Kirchenhaus geöffnet ist, und finde dort das ausgesetzte Allerheiligste und kann dort zur eucharistischen Anbetung gehen. Sondern es gibt ja nur so bestimmte Zeiten. Aber ich glaube, es gibt viele, die gar nichts davon wissen.
Ja, mir selber ging es so, dass ich eigentlich nichts von der eucharistischen Anbetung als junger Bursch, da hatten wir vielleicht bei der Maiandacht oder einmal im Jahr die Anbetung. Die meisten Diözesen kennen ja die sogenannte ewige Anbetung. Das heißt, dass jeden Tag und nachts meistens in Klöstern rund um die Uhr Anbetung ist, eucharistische Anbetung. So dieses Zeichen, das Volk Gottes ist im ständigen Gebet mit Gott. Das soll uns aber ermutigen, dass wir es nicht nur einmal im Jahr eine halbe Stunde tun, sondern ja, so oft wie es geht.
Wie wichtig das Gebet ist, zeigen doch auch eigentlich diese kontemplativen Orden, die eigentlich ja nichts anderes tun, als zu beten rund um die Uhr. Nicht nur für sich selber, sondern auch für die anderen. Was ja hier und da auch auf Kritik stößt, so nach dem Motto, die tun ja nichts.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine naive Vorstellung zu denken, die sitzen den ganzen Tag da und beten. Aber es ist natürlich so, dass wir, glaube ich, sagen können, dass das die Energiequellen und Kraftzentren überhaupt sind, dort, wo Menschen in der Anbetung sind. Aber das kann auch die Familie sein, die im Mittelpunkt ihres Miteinanders das Gebet stellt. Also wenn mir manchmal Menschen sagen, wissen Sie, ich würde gerne beten, aber wir haben keine Anbetung in der Gemeinde, dann sage ich, das ist aber verengt, weil Sie können zu Hause auch beten oder in der Kirche. Natürlich ist es schön, wenn wir die eucharistische Anbetung haben, und das würde ich auch empfehlen, dass wir das wieder mehr stärker beleben, gerade auch aufgrund der Erfahrung. Aber zu sagen, bei uns gibt es keine eucharistische Anbetung, also kann ich nicht beten, halte ich für falsch, sondern zu sagen, ich möchte eigentlich eucharistische Anbetung halten, und deswegen, wenn ich es schon übe, dann geschieht es vielleicht auch.
Aber das heißt, es ist also nicht schlimm, wenn man das nicht weiß oder wenn man gar nicht zur eucharistischen Anbetung kommt. Man kann auch nur anbeten. Und wenn man nicht in die Kirche kommt, kann man auch zu Hause beten. Oder wo ist die Wirkungskraft der eucharistischen Anbetung angesiedelt? Also da muss es ja Unterschiede geben, sonst bräuchte es das ja nicht.
Das ist natürlich, ich würde es jetzt mal an einem banalen Beispiel sagen, wenn ich jemanden sehr lieb habe, kann ich natürlich mit ihm stundenlang telefonieren, und das ist sehr schön. Ich kann mit ihm auch ein schönes Essen haben, das ist schon eine ganz andere Qualität. Oder zwei Liebende können sich in den Armen liegen und in die Augen schauen. Das ist ganz anders wunderbar, und doch letztendlich ist es immer das Gleiche eigentlich. Also wenn jemand durchs Telefon sagt, ich liebe dich, oder beim Abendessen, oder wenn man sich in dem Arm liegt, sagt er immer das Gleiche. Die Intensität ist aber doch eine andere. Da ist mir sehr nahe, von meiner Erstkommunion her, gab es ein Bild, ich komme aus dem Süddeutschen, und da gibt es eine wunderbare Johannesminne. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, ruht am Abendmahl an der Brust Jesu. Und dieses Bild, an der Brust Jesu zu ruhen und bei ihm zu sein, ihm diese Zeit zu schenken, das ist für mich so das Bild auch der eucharistischen Anbetung. An der Seite Jesu zu ruhen, mit ihm Zeit zu verbringen, auf ihn zu hören, seinen Herzschlag zu hören, um in diesem Bild des Johannes zu bleiben, und eigentlich dadurch den tiefsten Willen des Vaters zu suchen und auch zu finden. Wenn der Johannes beim Abendmahl an der Seite Jesu ruht, saugt er gleichsam ja, das ganze, den ganzen Gehorsam und das ganze Liebesgeschehen ein, das Christus in seinem Herzen trägt. Er ist dem Vater gehorsam und schenkt sich für uns hin, nimmt den Tod auf sich, damit wir das Leben haben.
Mhm. Ja. Gerade die neuen christlichen Bewegungen, ich weiß zum Beispiel von der Gemeinschaft Emmanuel, die hängen ja diese eucharistische Anbetung sehr hoch, die betreiben das sehr intensiv und geben sich dem sehr, sehr schön hin. Ist die eucharistische Anbetung etwas, was man vielleicht erst in der Gruppe lernen sollte, wo man in der Gruppe hingeführt werden sollte?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist, dass man immer nicht erst warten muss, bis eine andere Gruppe kommt, sondern das anfangen kann. Es fällt mir der Name gerade nicht ein, eines Heiligen kommt mir aber sicher gleich noch, zum Beispiel ein Gebetsvorschlag, eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten, da Claret, Pater Anton Maria Claret beschreibt da, dass Jesus sagt, komm doch zu mir, erzähl mir, was du auf dem Herzen hast, willst du für einen Freund beten? Welche Sorgen hast du? Was möchtest du anfangen? Gib mir deinen Tag. Also Jesus hilft in diesem Vorschlag zum Beispiel, diesen Menschen ganz natürlich wie mit einem Freund, dem ich großes Vertrauen entgegenbringe, zu reden. Für mich ist aber auch die eucharistische Anbetung, ja so auch zur Stille zu kommen, nicht plappern, reden, ständig beten, mach doch, tu doch, soll doch, sondern auch dieses Einatmen und Ausatmen üben der Liebe Gottes. Also da ist wieder dieses Bild der an der Brust ruhen Jesu und dieses Auftanken. Wir würden nie mit einem Auto, wenn das Zeichen für das Tanken aufleuchtet, sagen, naja, ich fahre noch weiter, ich habe jetzt keine Zeit zum Tanken und würden das Stehenbleiben in Kauf nehmen. Manche Menschen, die ich aber kenne, würden so in ihrem Handeln, so in ihrem geistigen Leben. Die rackern vor sich hin, machen auch viele Gebetsleistungen oder gar keine Gebetsleistungen, haben auch mit Gott gar nichts am Hut und rackern und tun und merken eigentlich nicht, wie Gott ja auch für mein eigenes Leben eine Kraftquelle ist. Mhm. Vielleicht kann man sagen, die eucharistische Anbetung ist eine Tankstelle, an der ich mich immer wieder andocke, um auch für mein Leben, aber auch für meine Beziehung zu Christus zu wachsen, zu gedeihen, mich manchmal auch nur hinzuschleppen und da zu sein und es auszuhalten.
Mhm, wunderbar, das ist ein schönes Bild. Den Katholiken wird ja häufig auch vorgeworfen, dass sie nicht nur Gott anbeten, sondern auch die Heiligen anbeten. Ist das so richtig?
Das ist pures,
oder eigentlich ja nicht, aber
pures Missverständnis. Also ich würde sagen, dass wir natürlich in keinster Weise Heilige anbeten, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, also in der Gemeinschaft derer, die von Gott gerufen sind und getauft sind, schließen wir uns ein in diesen Lobpreis und die Anbetung Gottes. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Mutter Gottes verehren oder Heilige verehren, dann verehren wir ja nicht deren Großtaten und deren Muskeln und die großartig sind, sondern da verehren wir eigentlich, dass dieser Mensch sich geöffnet hat für das Wirken Gottes. Weil alles Großartige, was durch solche Menschen zum Beispiel geschehen ist, ist ja nicht deren eigenes Lebenswerk. Wir ehren jetzt das Lebenswerk des heiligen Pipapo, sondern wir bewundern und loben Gottes Größe und Kraft. Mhm. Und daher sind die Heiligen für uns zum einen Mitbewohner und Hausgenossen, wie der Paulus sagt, des Himmels, zu denen wir auch dazugehören, schon jetzt, und aber ja auch Mitbeter. Wir wissen ja, dass die Heiligen eben nicht tot sind, wie es auch in manchen theologischen Kreisen, auch gerade in der evangelischen Kirchen gedacht ist, sondern die Heiligen leben, sie sind bei Christus und sind dadurch für uns Fürsprecher. Mhm. So, wenn Sie jetzt sagen, meine Tochter ist krank, können Sie mal dafür beten? Versteht es, glaube ich, jeder Christ zu sagen, klar, wir beten für deine Tochter. Und warum sollen wir das nur tun und nicht nur auch die Heiligen, die wir ehren und die uns auch lieb haben und das auch für uns tun?
Also das ist dann eher ein Bitten und nicht ein demütiges Anbeten.
Und in jeder Heiligen Messe erleben wir ja diesen Lobpreis, wo sich während des Sanctus praktisch der Himmel öffnet und die ganze Kirche singt heilig, 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 nicht aus sich heraus, sondern da heißt es, wir stimmen ein, wie es im Alten Testament heißt, mit allen Engeln und den Heiligen, diesen Lob Gottes zu rufen. Also das einzelne Gebet fördert hin auch das Gemeinschaftsgebet.
Das in der Gemeinschaft zu tun ist ja auch schön. Ich habe das mal erlebt, dass bei so einer jungen Glaubensgemeinschaft das Allerheiligste dann während einer solchen gruppen-eucharistischen Anbetung dann durch die Reihen auch getragen wurde. Und das hat ja dann nochmal so eine ganz besondere Nähe erzeugt.
Ja, es gibt da sehr viele unterschiedliche Spiritualitäten auch, in einer großen Schlichtheit und Kargheit, in einer großen Stille, in einer großen Freude. Und da denke ich, ist es für jeden Einzelnen notwendig, sich zu fragen, welche Spiritualität hilft mir, dass ich Gott am meisten anbete und verherrlichen kann. Und das ist so schön, in der katholischen Kirche gibt es ja eine riesen Bandbreite von unterschiedlichen Formen und da ist keine besser als die andere, auch wenn es manche gerne hätten, dass das so wäre. Aber ich würde sagen, es ist jeder gleich und notwendig, gut, dass Menschen ja eine Freude an der Anbetung haben.
Wo findet man eigentlich solche Texte für diese Lieder und auch die richtigen Gebete für die Anbetung und die eucharistische Anbetung, wenn jemand danach sucht und nicht weiß, also ein bisschen ratlos ist, wo er es finden kann?
Ja, also mittlerweile kann man ja übers Internet ganz viel, da kann man nun hinter den Orden und der Gebete nachschlagen. Es gibt sehr viele schöne Gebetsbücher. Letztendlich kann man immer den Pfarrer fragen, ob er einen Tipp hat oder auch sich herumhören, wo gibt es Menschen, die beten. Und da ist ja, letztendlich auch, wenn man in die Kirche geht, gibt es da häufig auch Gebetsbücher, wo man dann was finden kann. Und wie gesagt, ganz viel neues Liedgut, was fast jede Gemeinde auch mittlerweile sich ihren eigenes Liedheft produziert.
Ich habe jetzt noch einen Brief für Sie, den ich unbedingt noch beantwortet haben möchte. Wir können das jetzt nicht alles hier lösen, aber das machen wir dann in unserer nächsten Sendung. Die Zuschauerin wollte wissen, hat Christus eigentlich wirklich Wunder vollbracht und gibt es auch heute noch Wunder, Pater Hubertus?
Ja. Das ist also eine klare, kurze Antwort.
Das ist wahrscheinlich für die Fragen eher unzureichend oder unbefriedigend.
Ja, in der Kürze der Zeit, weil wir ja das Boot auch gleich wieder zurückbringen müssen, es gibt Wunder, weil Gott in Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat und lebt. Und für Gott ist nichts unmöglich, sagt Christus. Das heißt, dass derjenige Schöpfergott, der die Ordnung geschaffen hat, nach der das Normale abläuft, auch die Fähigkeit hat, dieses Normale außer Kraft zu setzen. Also daher glaube ich, dass zum Beispiel alle Wunderberichte, die in der Heiligen Schrift von Jesus berichtet werden, alle echt sind. Wenn Jesus über das Wasser laufen kann, dann ist das für mich überhaupt gar kein Problem, das zu glauben.
Es sind ja auch Wunder gewesen, die noch von Zeitzeugen, also solchen, die Christus überlebt haben, aufgeschrieben worden sind schon, ne?
Ja, das sind Zeugen, aber wir erleben ja in unseren Tagen auch ganz viele Wunder. Also ich könnte da mehrere Sendungen davon einfach nur erzählen, von Wundern, die ich selber in meinem Umfeld an mir und an anderen erlebt habe. Also ich glaube, dass wenn jemand sagt, Wunder gibt es nicht, er letztendlich Gott ablehnt. Weil dort, wo wir Gott nicht zutrauen, dass er in seiner eigenen Schöpfung und seine eigenen Regeln außer Kraft setzt, aufgrund von verschiedenen Dingen, Pädagogik, Liebe, Hingabe, wird ein Mensch keine Wunder glauben können.
Also ich denke, dieses Wunderthema...
Auf der anderen Seite ist ja das, was schnell sagen kann, auch eine übertriebene Wundergläubigkeit, dass überall gleich ein Wunder ist. Das finde ich auch ein bisschen, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ich denke, das können wir jetzt hier auch gar nicht erschöpfend
schreiben,
aber ich denke, da können wir in der nächsten Sendung oder in einer der nächsten Sendungen, werden wir uns dieses Themas nochmal
Sehr gerne, weil das ist ganz schön und ganz wichtig.
Ich muss jetzt drängen, unser Boot müssen wir zurückbringen. Wir sollten es jetzt vielleicht ein bisschen sputen.